Alltagskompass. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin, mir gegenüber sitzt heute die Regina Höfer. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ich bin Regina Höfer, ich bin Psychotherapeutin und habe meine Praxis in Nürnberg.
Freut mich, dass du da bist, Regina. Hi. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum wir eine Psychotherapeutin heute zu Gast haben. Das liegt an unserem Thema. Wir sprechen heute über Depressionen und auch das Thema Burnout. Es wird wahrscheinlich eine zweiteilige Serie. Und dafür habe ich mir eine Expertin dazu geholt. Regina, was genau versteht man denn unter Depression erstmal?
Ja, Depression ist eine psychische Erkrankung, eine relativ häufige psychische Erkrankung, die es auch in verschiedenen Ausprägungen gibt. Die zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Betroffenen so eine anhaltende Traurigkeit oder auch Leere empfinden und einen Interessenverlust, also dass Dinge, die ihnen normalerweise Freude bereitet haben, dann auf einmal keine Freude mehr bereiten. Genau, und dann gibt es noch zahlreiche andere Symptome, die dabei sein können oder auch nicht. Also zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfung, Appetitlosigkeit, verringerter Selbstwert. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Formen.
Und wann, also ab wann spricht man denn wirklich von einer Depression? Weil es gibt da bestimmt so verschiedene Phasen, dass man einfach mal traurig ist, man einen schlechten Tag hat. Jeder von uns kennt wahrscheinlich die Winterblues und die Frühjahrsmüdigkeit. Ab wann ist es denn so, dass man sagt, okay, jetzt ist es chronisch und jetzt müssen wir da was tun?
Da gibt es verschiedene Kriterien. Also es gibt einmal diese verschiedenen Symptome. Da gibt es eine gewisse Mindestanzahl, die erfüllt sein muss. Im ICD-10 sind die ganzen psychischen Erkrankungen aufgeführt. Und da gibt es auch die Depression als Diagnose. Also wenn eine bestimmte Mindestanzahl erfüllt ist und auch eine gewisse Dauer. Also bei der Depression sind es mindestens 2 Wochen, die diese Symptome anhalten müssen, bevor man überhaupt von der Erkrankung sprechen kann.
Okay, und man bezeichnet Depression ja tatsächlich als Volkskrankheit mittlerweile. Wenn du dir deinen Patienten und Patientinnenstamm so anschaust, würdest du sagen, in welcher Altersstruktur bewegen die sich ungefähr?
Da ist wirklich alles dabei. Also das kann man schon wirklich sagen. Das zieht sich durch alle Altersstufen, durch alle Bevölkerungsschichten. Also ich kann überhaupt nicht sagen, wer jetzt so der oder die typische Depressionspatientin ist. Also da gibt es wirklich, wirklich alles.
Und wie schleicht sich sowas an einen ran? ich wache ja wahrscheinlich nicht von, ich bin da kompletter Laie, darum bin ich nochmal doppelt froh, dass du da bist. Wie beginnt sowas? Also wache ich von heute auf morgen auf und merke so, oh, irgendwie ist der Wurm drin, oder frisst sich das so langsam in mein Leben rein?
Eher Letzteres. Also die allerwenigsten wachen auf und sind plötzlich depressiv, sondern das schleicht sich langsam an. Bei manchen gibt es natürlich so so Aha-Momente, oder manche beschreiben so, dass sie so einen Nervenzusammenbruch hatten und dann merken, oh Gott, irgendwas stimmt da gar nicht. Meistens ist es aber dann trotzdem so, dass man im Nachhinein sagen kann, okay, das hat sich doch schon angeschlichen. Also es gibt so Frühwarnzeichen, wie eben beispielsweise dieses, dass man keine Freude mehr empfinden kann, oder manche ziehen sich auch immer mehr vor Freunden zurück oder sind reizbarer als sonst, schlafen schlechter. Also welches Symptom sich da so als erstes zeigt, das kann sehr unterschiedlich sein, aber es ist eigentlich fast immer so ein schleichender Prozess.
Hast du da Tipps für Angehörige oder das nähere Umfeld? Weil ich kann mir vorstellen, dass es für Leute von außen nochmal schwieriger ist, zu sehen, was mit der Person abgeht. Also gerade wenn man das bei irgendeiner prominenten Person sieht, was ja dann oft unschön endet, sagt man dann, aber der hat immer so einen glücklichen Eindruck gemacht. Also
ja, also ich glaube, es kommt drauf an, wenn man nah an der Person dran ist, jetzt so als Partner oder Freundin oder so, dann ist es manchmal sogar so, dass diese Person das zuerst bemerkt, bevor die betroffene Person es selbst sogar bemerkt. Also das ist manchmal auch der Fall. Da kann es helfen, die Person einfach auch mal drauf anzusprechen. So, ich habe wahrgenommen, dass du dich ein bisschen zurückziehst oder dass du ein bisschen erschöpfter aussiehst als sonst, oder dass du häufiger mal dich ausklingst oder so bei Dingen, die dir doch sonst immer Spaß gemacht haben. Also das kann schon auch manchmal helfen, da die Person frühzeitig drauf anzusprechen. Das, was du jetzt gerade meintest, dass man es oft auch gar nicht merkt oder dass man so überrascht davon ist, das liegt natürlich daran, dass man eine Depression der Person nicht ansieht. Also jemand kann hochgradig depressiv sein und trotzdem mit einem Lächeln durch den Tag gehen. Das ist, für viele ist es auch so ein Kompensationsmechanismus, dann trotzdem zu funktionieren. Oder ja, ganz viele meiner Patienten sprechen auch gerade von so einem Funktionsmodus, der ihnen hilft, trotzdem noch durch den Alltag zu kommen.
Und fällt es Leuten dann leicht, sich einzugestehen, ich habe hier ein Problem, ich muss mir Hilfe suchen?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also den meisten fällt es nicht so leicht. Ist ja auch klar, das ist immer schwer zu erkennen oder sich einzugestehen, dass man eine Krankheit hat und dass man Hilfe braucht. Und ich glaube, bei psychischen Erkrankungen ist es noch mal schwieriger als bei körperlichen Erkrankungen. Es leider halt nach wie vor in unserer Gesellschaft so ein bisschen stigmatisiert ist oder den Betroffenen oft eine Verantwortung zugeschrieben wird, die sie eigentlich nicht in dem Maß haben, wie sie zugeschrieben wird. Es gibt aber inzwischen, und das freut mich auch total, immer mehr Personen, die auch sagen, hey, ich weiß, dass es psychische Erkrankungen gibt und dass das genauso wichtig ist, die zu behandeln wie körperliche Erkrankungen, und die sich da auch selber schon ganz viel informieren. Und ja, ich habe schon den Eindruck, dass sich da ein bisschen was tut in unserer Gesellschaft. Also ich bin optimistisch, dass das gerade so ein bisschen im Wandel ist. Aber trotzdem, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist nicht so leicht, sich das einzugestehen. Und viele warten auch leider viel zu lang, bis sie sich dann wirklich in Therapie oder auf die Suche nach einer Therapie begeben.
Ich glaube, stigmatisieren ist da ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also man hört ja allerlei Sachen, sowas wie unsere heutige Jugend ist komplett verweichlicht und keiner will hier mehr seine 40 Stunden arbeiten und jeder hat hier einen Therapeuten wegen jedem kleinen Ding und was heißt hier depressiv, geh mal an die frische Luft, ne? Also ja, diese klassischen, ja. Lächel doch einfach mal mehr. Was rätst du was sagst du zu solchen Leuten?
Also diese Leute sitzen ja normalerweise nicht bei mir in der Praxis, sondern das wird mir dann nur berichtet, dass solche vermeintlichen Tipps dann kommen. Das ist oft was, wo man ganz hart dagegen arbeiten muss in der Therapie. Das sind oft so Dinge, die meine Patientinnen total verinnerlicht haben. So dieses, ich bin einfach nur faul oder ich müsste mich nur mehr anstrengen. Das sind so Grundüberzeugungen, da müssen wir in der Therapie dann ganz hart dagegen ankämpfen.
So, eigentlich geht's dir ja nicht schlecht. Ja, also schau mal, was zu allen anderen geht's ja noch schlechter. Das ist
genau.
Ja,
und das ist totaler Quatsch. Das macht es meistens nur noch viel schlimmer und steht den Personen dann eher im Weg, ja, auf dem Weg zur Besserung.
Ja. Ja, ich beobachte das viel bei Leuten so in meinem Alter, dass die gerade von der Welt so überfordert sind. Ich würde ja mal sagen, die Generation, die so in den 90ern geboren ist, vielleicht rede ich jetzt auch Müll, aber das ist so meine kleine Theorie.
Ja.
Wir sind in einer recht friedlichen Zeit aufgewachsen. Also natürlich gab es so mit 9/11 und sowas bestimmte Ausschläge, aber grundsätzlich ist unsere Zeit sehr friedvoll gewesen. Es gab innerpolitisch keine Kriege, außenpolitisch war es irgendwie bis auf die Sachen, die irgendwie immer sind. Und jetzt passiert gerade alles. Es passiert hier mit Russland und der Ukraine, es passiert hier mit Israel und Gaza. Also überall kracht es gerade und ich merke, das ist auch dann teilweise bei mir, dass ich die Nachricht nicht muss. Ich muss das ausmachen, weil mein Maß an Leid, was ich so tolerieren kann, einfach voll ist. Ja. Also beobachtest du sowas auch, dass Leute einfach mit dem Weltschmerz extrem strugglen?
Auf jeden Fall. Das ist auch total oft Thema bei mir in den Sitzungen. Also auch durch die Bank bei alten, bei jungen Patienten, weil ja, eigentlich das beschäftigt fast alle zurzeit.
Ja.
Und da muss man echt auch immer gut gucken, was ist dann gesunder Umgang damit, ne? Klar ist es für viele auch kein Weg zu sagen, ich blende das alles komplett aus und ich fokussiere mich nur auf mich und was in der Welt passiert, ist mir egal. Das wollen die meisten auch nicht und können die meisten auch nicht. Aber wie du schon gesagt hast, das ist für viele einfach dann zu viel. Und das Maß, was man aushalten kann, ist zu viel. Oder die Fähigkeit, sich abzugrenzen davon, ist schwierig.
Und wenn ich jetzt merke, also für mich, ich habe hier ein Problem und ich habe eine depressive Stimmung und ich brauche Hilfe. Wie geht's denn dann weiter? Also was passiert alles, bis mein Weg bei dir mündet?
Das ist unterschiedlich. Also die meisten würde ich sagen, gehen erstmal zu ihrem Hausarzt oder Hausärztin, weil sie vielleicht auch noch gar nicht wissen, was habe ich denn eigentlich genau. Merken nur, ich bin müder als sonst, irgendwas stimmt nicht, mir geht's nicht gut oder brauche erstmal eine Krankschreibung. Und oft ist dann der Hausarzt die Person, die als allererstes so eine Diagnose stellt oder Verdacht auf Depression und die dann weiter verweist. Und je nachdem, ich habe ja vorhin schon erwähnt, bei einer Depression gibt es auch verschiedene Schweregrade. Also man unterscheidet zwischen leicht, mittelgradig und schwerer Depression. Und je nachdem gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, die man dann machen sollte. Psychotherapie ist eigentlich immer eine gute Methode. Ob dann Medikamente mit dazukommen oder nicht, das hängt von der Schweregrad ab. Genau. Und wenn man sich dann entscheidet, eine Psychotherapie zu machen, dann ist es meistens erstmal ein schwieriger Weg nach der Therapeutensuche. Da muss man sich meistens durch ganz, ganz viele Praxen durchtelefonieren, bis man dann zu jemandem zum Erstgespräch kommen kann und da wird dann eine Diagnose gestellt und auch besprochen, wie es weitergeht.
Ist ja auch super wichtig, dass man Draht zur jeweiligen Therapeutin oder dem Therapeuten hat, ne? Weil ich öffne Absolut. Mich dir ja komplett ja. in dem Moment.
Das ist fast das Wichtigste sogar. Also ich glaube, das ist so um die 30% des Therapieerfolgs macht die therapeutische Beziehung aus. Also deutlich mehr als zum Beispiel bestimmte Verfahren oder Methoden da ausmachen können.
Und wird sowas von der Krankenkasse getragen oder muss ich sowas selber zahlen?
Das bezahlt die Krankenkasse.
Okay, mit nach einer entsprechenden Diagnose vom Arzt dann wahrscheinlich.
Die Diagnose muss nicht zwangsläufig der Arzt stellen, die können auch die Psychotherapeuten stellen und man kann auch ohne, dass man irgendeine Diagnose hat oder sogar auch wenn sich herausstellt, man hat eigentlich nichts, dann wird dieses erste Gespräch, diese psychotherapeutische Sprechstunde eigentlich immer bezahlt und auch danach noch ein paar Sitzungen, so Probesitzungen werden auch übernommen. Wenn es dann auf eine tatsächliche Therapie, also eine längerfristige Begleitung hinausläuft, dann muss es vorher beantragt werden bei der Krankenkasse.
Und wie sieht so eine klassische Therapiestunde aus? Also mir ist klar, dass es wahrscheinlich mit der Patientin oder dem Patienten steht und fällt, aber was erwartet jemanden jetzt da? Also muss ich Angst haben, dass ich komme und gleich in die Klapse eingewiesen werde und dann da komme ich nie wieder raus? Also ich sage das jetzt mal bewusst so platt, weil ich mir vorstellen kann, dass das eine Angst ist, die vielleicht auch die eine oder andere Person hat.
Das stimmt, ja. Mit der Befürchtung kommen tatsächlich immer mal wieder Personen. Nein, also die Angst muss man nicht haben. Natürlich kann es in extremen Ausnahmefällen sein, dass man ins Krankenhaus eingewiesen werden muss, wenn jetzt wirklich eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung besteht. Mhm. Das sind aber wirklich Ausnahmefälle oder Extremfälle. Es ist auch nicht so, dass man von Tag 1 an irgendwie die persönlichsten Dinge teilen muss, mit denen man sich vielleicht mit der Person nicht wohlfühlt. Das ist auch manchmal noch so eine Angst, die Patienten mitbringen. Nein, also hast du jetzt nach dem Erstgespräch gefragt oder dann später auch in der Therapie?
Jetzt
vielleicht nochmal so ein kleiner Unterschied.
Ah, okay. Also gern beides.
Genau, im Erstgespräch, da geht es erstmal nur um so ein Kennenlernen. Da kann man Fragen stellen, auch sowas wie läuft eigentlich eine Therapie ab? Wie arbeitet der Therapeut oder die Therapeutin zum Verfahren? Es gibt ja auch verschiedene psychotherapeutische Verfahren, die in Deutschland von der Krankenkasse übernommen werden. Die Verhaltenstherapie, das ist das, was ich mache, ist eine davon. Und da wird zum Beispiel in diesem Erstgespräch drüber aufgeklärt. Gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, dass eine Diagnose gestellt wird und das weitere Vorgehen besprochen wird. Man kann schon mal auch loswerden, was einen so beschäftigt und vielleicht schon mal so erste Ansätze oder Tipps mitnehmen. Genau, aber da wird eher, das ist erstmal dieses erste Kennenlernen und das weitere Vorgehen wird dann besprochen. Wenn es dann wirklich zu einer Therapie kommt, dann läuft es in der Regel so ab, dass man sich für eine knappe Stunde zusammensetzt, erstmal guckt, okay, was ist jetzt in der letzten Woche passiert? Gibt es irgendwas Berichtenswertes? Was sind die Themen für heute? Also es läuft eigentlich sehr strukturiert ab. Man bespricht Techniken, Methoden, wie man mit bestimmten Themen umgehen kann und überlegt sich, wie kann es dann in der Woche für mich weitergehen? Also wir sagen immer so ein bisschen, die eigentliche Therapie findet zwischen den Sitzungen statt und gar nicht in den Sitzungen. Das heißt, in den Sitzungen wird nur besprochen, was man sich vornimmt, in der Woche danach umzusetzen. Und das ist dann das, wo die eigentliche Veränderung stattfindet.
Ich habe schon gehört, du gibst auch Hausaufgaben.
Genau,
quasi.
Genau. Das nennt man manchmal Hausaufgaben oder ja, genau, so kleine Beobachtungen oder ja, solche Übungen, die man eben in der Woche dann dazwischen umsetzt und im nächsten Termin natürlich dann mit der Therapeutin wieder nachbespricht und auswertet.
Wenn es jetzt der Person zu viel wird, also man hat sich jetzt geöffnet und wird irgendwie überwältigt von seinen eigenen Emotionen, du zwingst jetzt auch niemanden da zu bleiben und das so zu Ende zu erzählen. Man kann sich da jederzeit quasi den Raum, den man braucht, wieder für sich nehmen.
Klar, also es ist natürlich nicht so schön, wenn die Patientin dann in dem Moment rausläuft und von den eigenen Emotionen überrollt. Ich die Person dann gehen lassen müsste, da hätte ich jetzt auch nicht so ein gutes Gefühl damit. Aber es ist natürlich so, dass ich jetzt niemanden dazu zwingen würde, irgendwas zu erzählen, was die Person nicht möchte. Das auf keinen Fall. Und wenn man so von den eigenen Emotionen gerade überrollt wird, da gibt es auch Techniken, das wieder einzufangen.
Spannend. Gibt es denn da auch Geschichten, die du mit nach Hause nimmst und Schicksale? Und wie gehst du dann damit um, wenn dich sowas nicht loslässt?
Ja, also das gibt's natürlich, weil klar, ich versetze mich auch in die Person mit rein und fühle da schon auch mit. Das gehört auch zu meinem Job mit dazu. Und je nachdem, was das für Geschichten und Schicksale sind, geht mir das schon auch teilweise sehr nah. Es ist auch manchmal so, dass ich dann das Bedürfnis habe, da mit Kollegen, natürlich anonymisiert, aber dennoch mit Kollegen drüber zu sprechen. Das hilft mir ganz, ganz viel. Also wir haben so, das nennt sich Intervision und sind so Gruppen, wo wir uns mit Kollegen drüber austauschen, was uns gerade beschäftigt. Da kann man sich auch gegenseitig Tipps geben, wenn man in der Therapie gerade nicht so weiterkommt oder das Gefühl hat, ich stecke ein bisschen fest, ich brauche nochmal anderen Input. Das finde ich ganz hilfreich. Ansonsten sind es so ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel, ich laufe gerne zu Fuß nach Hause, höre da Musik oder verschicke Sprachnachrichten an Freunde, in denen ich einfach über ganz andere Themen spreche, und das hilft mir so, ja, dann wortwörtlich die Patienten und ihre Themen in der Praxis zu lassen und eben nicht mit nach Hause zu nehmen.
Also passiert dir das auch so, dass Leute, wenn die wissen, was dein Beruf ist, oder wenn die erfahren, was dein Beruf ist, was ja Ärzte oft berichten und Ärztinnen, dass Leute dich dann da auch direkt ansprechen und sagen, ja, also mein Bruder hat hier das und das und oder
ja,
weniger.
Weil ja, ganz, okay. Ganz oft. Das passiert ganz, ganz oft. Das merkt man auch. Sobald ich sage, was ich von Beruf mache, werden die Leute so ein bisschen anders. Also entweder sie finden es total cool und spannend und erzählen von ihren eigenen Problemen und oder fragen ganz, ganz viel, oder eben, ja, mein Bruder ist depressiv, was kann ich denn da tun? Also das passiert ganz oft.
Und du kannst wahrscheinlich auch nicht aus deiner Haut so persönliche Situationen manchmal mit deinem professionellen Auge so zu betrachten, oder? Wenn du jetzt privat ein Streitgespräch hast oder sowas, dass du dir denkst, naja, die Person reagiert jetzt so oder so, weil XY vorher passiert ist oder so.
Mhm. Ja, teils, teils. Also es ist schon so, dass ich jetzt im Privaten nicht unbedingt wie die Therapeutin dann auftrete oder dass ich jede Situation bewusst analysiere. Ich bin ja auch froh, wenn ich mal Feierabend habe und wenn ich das nicht die ganze Zeit tun muss. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich auch nicht komplett ausblenden. Also ich verwende ganz gerne da den Vergleich, wenn ich jetzt Architektin bin, dann laufe ich ja auch mit einem anderen Blick durch die Stadt, als wenn ich das nicht bin. Ich
das ist ein guter
nehme
Vergleich.
Natürlich die Gebäude irgendwie anders wahr, ohne dass ich jetzt permanent im Arbeitsmodus bin.
Hast du das Gefühl, dass Depression oder jetzt auch, na nicht Depression, ich glaube, das gab es schon immer, man hat sich vielleicht nicht eingestanden, dass es so ist, aber dass es jetzt einen präsenteren Platz in der Gesellschaft hat und man jetzt sich auch mehr traut, Hilfe in Anspruch zu nehmen, jetzt mehr als im Vergleich zu, ich sag mal, unseren Eltern?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, ich beobachte auch in meiner Praxis, dass die älteren Patienten im Schnitt da immer noch mehr Hemmungen haben, zu mir zu kommen, mit ihren Partnern, mit ihren Arbeitgebern drüber zu sprechen als Jüngere. Ich glaube schon, dass es ein Stück weit normaler geworden ist oder selbstverständlicher, oder dass auch weniger Zeit verstreicht zwischen dem Moment, in dem ich realisiere, okay, ich habe da ein Problem, bis zu dem Moment, in dem ich mir Hilfe suche, als das wahrscheinlich noch eine Generation früher der Fall gewesen ist.
Und eine letzte Frage habe ich noch. Was ist jetzt dein Rat an Verwandte oder an Freunde und Freundinnen, wenn man merkt, die Person verändert sich auf so eine depressive Richtung oder sitzt plötzlich vor einem und weint und alles bricht so raus? Dann ist man ja im selben Moment erstmal überfordert und weiß nicht, gehe ich jetzt hin, gehe ich weg, sage ich was, sage ich nichts. Also was ist so dein Rat, wie man einer Person, die da Hilfe braucht, beistehen kann?
Also ich glaube, es ist fast immer besser, was zu sagen, als nichts zu sagen. Man muss natürlich aufpassen, jetzt nicht leichtfertig oder übergriffig irgendwelche Pseudo-Ratschläge à la geh doch mal in die frische Luft zu bringen. Aber ich finde schon, dass man gut sagen kann, ich habe gemerkt, dir geht's gerade nicht gut, stimmt das? Oder ich beobachte, dass du dich mehr zurückgezogen hast. Woran liegt das denn? Möchtest du drüber sprechen? Gut finde ich auch immer, möglichst konkrete Hilfsangebote zu machen. Also, ne, möchtest du, dass ich mit dir darüber spreche? Möchtest du, dass wir spazieren gehen? Möchtest du Hilfe bei der Suche nach einem Therapeuten? Soll ich dir Nummern raussuchen? Und ich denke, solche Angebote kann man auch immer mal wieder wiederholen. Möglicherweise ist die Person in dem Moment, in dem man es das erste Mal anspricht, noch nicht bereit dazu. Aber in 2 Monaten kann es schon ganz anders aussehen. Ich denke, da ist es wichtig, auch einfach für die Person da zu sein und das auch immer wieder zu signalisieren.
Ja, klingt gut. Also was wir, glaube ich, sagen können, ist, Depressionen sind keine Schwäche und es erfordert viel Reife und auch viel Stärke, sich mit seinen Gefühlen so aktiv auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt einen zweiten Teil, wo wir über das Thema Burnout reden und würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.